Mein Auslandsjahr in Atlanta, Georgia war rückblickend eine wirklich aufregende Zeit und auch mein Startschuss, nicht nur die digitale, sondern auch die reale Welt zu erkunden und zu bereisen. Zeit also, sich das Jahr in den Vereinigten Staaten einmal näher anzuschauen. Ihr seid neugierig, welche Herausforderungen, Hürden und absurden Situationen sich in der Zeit ergeben haben? Hallo, ich bin Sarah. Als gelernte Hotelfachfrau sind Hotels und Reisen meine Passion. Mit hotelworldwide.com möchte ich diese beiden Leidenschaften miteinander verknüpfen. Lustige, spannende, kuriose Erzählungen aus dem Hotelalltag und dazu gibt es Reiseberichte aus der ganzen Welt. Authentisch, mit Insider-Tipps und Empfehlungen. Also Kopfhörer auf, lehnt euch zurück und lasst euch entführen. Wir schreiben das Jahr 2005. Hinter mir lagen schon einige Jahre im Beruf, in denen ich in verschiedenen Hotels in ganz Deutschland gearbeitet hatte. Schon seit meiner Jugend war ich ein großer USA-Fan und nun hatte mich das Fernweh gepackt. Kurz entschlossen entschied ich mich, ein Jahr im Ausland einzulegen, das nicht nur um die weite Welt kennenzulernen, sondern auch um meine Sprachkenntnisse zu verbessern, denn schließlich ist die englische Sprache ein enorm wichtiger Baustein in meinem Job hinter der Hotelrezeption. Über eine Agentur erhielt ich ohne Probleme ein sogenanntes J-1-Visum, was mir ein Jahr Arbeiten und Leben in den USA erlaubte und sie boten mir auch verschiedene Stellen an, darunter das weltbekannte MGM Grand in Las Vegas oder das Hilton Hotel in Washington D.C., wo sich das Who is Who der Politik die Klinke in die Hand gibt. Doch meine Wahl fiel auf das Hilton Hotel am Hartsfield International Airport in Atlanta, Georgia. Warum schlägt man die ersten so tollen Angebote in namhaften Hotels und Städten aus, mag man sich wundern. Tja, die Sympathie entschied. Das Vorstellungsgespräch mit dem Hilton in Atlanta sollte telefonisch abgehalten werden. Zur vereinbarten Zeit klingelte also damals zu Hause mein Telefon. Ich nahm ab und es meldete sich ein Herr mit den Worten: "Hi, this is Michael Jackson." Ja, klar. Und ich bin Madonna. Doch es war wirklich Michael Jackson, der dort am anderen Ende der Leitung war. Der Namensvetter des King of Pop war damals der Verantwortliche für die Rezeption und die Wellenlänge passte auf Anhieb. Lange Rede, kurzer Sinn. Im August 2005 bestiegen meine beiden übergewichtigen Koffer und ich einen Delta-Flug von Düsseldorf direkt nach Atlanta. Der Empfang vor Ort war herzlich und ich war total begeistert. Die ersten 2 Wochen wohnte ich im Hotel, bis ich eine Wohnung gefunden hatte. Das war der wohl einfachste und stressfreiste Umzug, den ich jemals hatte. Ich packte meine beiden Koffer, lud sie in mein frisch erworbenes Auto, das im Übrigen so viele Meilen auf dem Tacho hatte, dass ich mich ernsthaft fragte, ob es mich das folgende Jahr wirklich noch überall hinbringen würde, und zog in meine erste eigene Wohnung in den Vereinigten Staaten. Im Walmart hatte ich mich mit allem Nötigen ausgestattet, was man so braucht. Das heißt, eine überdimensionale Luftmatratze als Bett, ein Klapptisch mit Stuhl als Esstisch, einem Teller, einer Tasse und einem Satz Besteck. Ich war angekommen. Das hört sich bisher doch alles recht easy an, mag man meinen. Doch der Weg bis dahin war teilweise echt herausfordernd und kräftezehrend. Eine Wohnung zu finden war noch relativ einfach, doch ohne die nötigen Papiere konnte ich sie nicht mieten. Und diese Papiere bekam man nur, wenn man einen festen Wohnsitz angeben konnte. So war es auch bei der Kontoeröffnung. Keinen festen Wohnsitz, kein Konto bei der Bank. Da biss sich die Maus in den Schwanz. Und das Anmelden meines Autos bei der Zulassungsstelle hat mir tatsächlich fast Tränen in die Augen getrieben. Bei jedem Besuch bekam ich ein neues Formular zum Ausfüllen. Und kaum legte ich es ausgefüllt wieder vor, sagte man mir, dass das wohl das falsche Formular gewesen war, und alles ging wieder auf Anfang. Ich brauchte 7 Anläufe, bis endlich das nötige Kennzeichen am Auto hing. Aber Hürden sind da, um sie zu meistern. Der Alltag klopfte schließlich an, um sich dann einzuschleichen. Der Job im Hotel war das eine und füllt mit den Erlebnissen dort auch etliche Seiten. Die Umgebung zu erkunden war aber das Highlight eines jeden Tages nach Feierabend. Wie es der Zufall so wollte, war ein wirklich guter Freund zeitgleich in Florida, genauer gesagt in Fort Lauderdale, wo er ebenfalls als J-1-Trainee in einem Hotel arbeitete. Nennen wir ihn Nico. Es war schön und beruhigend, einen guten alten Freund so nah zu haben. Wir haben täglich telefoniert. Unser Rekord lag bei mehr als 8 Stunden nonstop am Telefon. Nachdem mich Nico an Silvester in Atlanta besucht hatte, flog ich im Februar drauf nach Florida. Und was wir dort erlebt haben, das werdet ihr nicht glauben. Noch 42 Tage, dann bist du endlich hier in Florida, so sagten wir noch Anfang Januar am Telefon. Kaum zu glauben, wie schnell diese 6 Wochen im Nachhinein vergingen, denn kaum, dass ich mich versah, war schon Donnerstag, der 22. Februar 2006 und ich befand mich mit meinem kleinen Köfferchen, der nicht größer war als eine Tic-Tac-Schachtel, auf dem Weg zum Hartsfield International Airport Atlanta. Die Aufregung stieg von Minute zu Minute, als ich den Shuttlebus des Hilton Hotels am Flughafen verließ, die Abflughalle betrat und schließlich vor dem Self-Check-In-Kiosk der Delta Airlines stand. Alles hat reibungslos geklappt. Einchecken, auf Socken durch die Security, in den richtigen Zug zum Gate gestiegen und schon fand ich mich am Flugsteigflieger, an dem Delta-Flug 426 nach Fort Lauderdale, Florida, abheben sollte. Pünktlich landeten wir in Fort Lauderdale, ich stieg aus dem Flugzeug und folgte der Beschilderung Baggage Claim. Nico erwartete mich dort, stand in T-Shirt, Jeans und seinen Jesus-Latschen, wie er seine Flipflops nannte, im Ankunftsbereich und wir konnten uns wieder in die Arme schließen. Wie gut es tat, endlich! Also, schnell raus aus dem Flughafengebäude und auf in die Welt des Sunshine State, Florida. Unglaublich, es war noch so schön warm, die Luft fast schon tropisch. Herrlich! Tja, was tun? Na klar, wir setzten uns in Nikos alten roten Dodge und fuhren los. Ein kurzer Ruck unterbrach unsere Freude und wurde ein wenig getrübt durch das aufleuchtende Motorkontrolllämpchen im Armaturenbrett. Aber das Auto fuhr und das war das Wichtigste. Wir fuhren über eine Brücke, dahinter ein dunkles Loch, so schien es. Es war das Meer. Die Wellen brachen sich in der Dunkelheit, das Rauschen schien wie Musik in den Ohren und für die Seele. Ach, war das schön. Vor uns lagen 3 ganze Tage zur freien Verfügung, die Gegend zu erkunden und einfach eine schöne gemeinsame Zeit zu haben. Bei Sandwich und Burger schmiedeten wir nun Pläne für die nächsten Tage. Unser Plan? Am nächsten Morgen früh aufstehen und ab auf den Highway Richtung Florida Keys. Key Largo sollte das erste Ziel sein, die erste Key-Insel am untersten Zipfel von Florida. Der Tag begann, wo wohl? Bei Starbucks. Wir deckten uns noch mit Wasser ein, warfen das Schwimmzeug in den Kofferraum und ab auf den Interstate 95 South Richtung Miami. Es war aufregend, Palmen säumten den Straßenrand, wir schwammen mit dem restlichen Verkehr gen Süden. Da, Miami in Sichtweite, oh, wie aufregend. Der gute alte Dodge fuhr uns schnellen Tachos vorbei an der Skyline und Schildern, die vielversprechend Miami Beach ankündigten. Staunend saß ich auf der Beifahrerseite, schaute aus dem Fenster und auf einmal rüttelte es uns durch. Was war das? Eine Bodenschwelle? Was sagte Nico da? Der Motor ist aus? Okay, wir befanden uns gerade auf der linken Spur eines insgesamt 8-spurigen Highways kurz hinter Miami Downtown. Der Motor war aus, die Automatikschaltung blockierte, ebenso das Lenkrad. Mit dem letzten Schwung lenkte Nico den Wagen auf den linken Seitenstreifen, bis wir schließlich zum Stehen kamen. Was tun? Wir standen nur kurz hinter einer Kurve auf dem Standstreifen, der genauso breit war wie der kaputte Dodge. Autos rauschten in hoher Geschwindigkeit nur Zentimeter an uns vorbei, nichts ging mehr. Uns wurde heiß. War es die ausgefallene Klimaanlage? Wie gut, dass Nico Mitglied im AAA, dem amerikanischen ADAC, war. Schnell also dort angerufen. Ja, sie würden sofort einen Abschleppwagen schicken, es würde sich um eine nicht sichere Situation handeln. Ja, das stimmte wohl. Da die Situation im Auto sitzend nicht besser wurde, war der nächste Impuls, Starbucks-Kaffeebecher zurücklassen, raus aus dem Auto, Motorhaube auf und warten, warten, warten. Was macht man in einer Situation wie dieser? Klar, Fotos. Sowas musste festgehalten werden. Nico gab dem Mechaniker, lehnte sich über den Motorraum und rüttelte ein wenig an den Kontakten. Klick, Foto gemacht. Und dann mit verschränkten Armen und gesenktem Kopf auf dem Motordach. Klick, Foto. Das nächste war ein Selfie von uns beiden vor dem Dodge mit aufgestellter Motorhaube. Klick, Foto. Ach, das Handy klingelte. Der amerikanische ADAC rief zurück. Nico ging dran. Ob er zufrieden sei mit dem Service bisher? Bitte? Es war ja noch gar keiner da gewesen. Ob sie etwas für uns tun könnten, zum Beispiel eine Polizeistreife schicken, um die Situation abzusichern. Eine schnelle Rückversicherung von Nico, ob das in der Mitgliedschaft abgedeckt sei, wurde mit einem Ja beantwortet und schon lautete Nikos Antwort: Klar, her mit der Polizei. Was dann folgte, schien unglaublich. Keine 5 Minuten später fuhr ein Polizeiauto an uns vorbei, wurde langsamer und setzte schließlich auf dem Seitenstreifen zurück, um dann vor Nikos Dodge zum Stehen zu kommen. Eine kleine, zierliche Polizistin stieg aus. Was dann genau geschah, kann ich gar nicht mehr so ganz genau sagen. Die Aufregung, alles ging so wahnsinnig schnell. Woran ich mich aber noch erinnere? Die Polizistin sagte, wir müssen den Wagen auf die rechte Seite des Highways bringen. Auf die andere Seite? Okay, gute Idee, aber wie soll denn das funktionieren? Schon lief die Frau hinter unseren Wagen direkt auf die erste Fahrspur und streckte den Arm nach vorne. Was tat diese Frau da? Ist die lebensmüde? Bevor wir uns versahen, kam sie wieder vom ganz rechten Fahrstreifen zu unserem Auto auf den ganz linken Fahrstreifen gerannt. Da hat diese kleine, zierliche Frau den Verkehr auf allen Spuren angehalten. Kaum zu fassen. Stillstand auf dem Interstate und das nur für uns. Jetzt ging alles noch schneller. Die Polizistin rief uns etwas zu, verstanden haben wir es nicht wirklich, nur dass der Wagen jetzt auf die andere Seite geschoben werden sollte. Wir waren in heller Aufregung, stiegen beide schnell ins Auto ein. Ich setzte mich auf den Starbucks-Kaffeebecher, schob die Sonnenbrille auf die Nase und schon ging die Fahrt los. Die Polizistin fing an zu schieben, wir rollten langsam vom Standstreifen runter. Irgendwas an dieser Situation stimmte nicht. Wir saßen beide im Auto und ließen uns von der netten Dame über den Highway schieben? Nein, das war irgendwie nicht gut. Also machte ich mal die Tür auf und schrie nach hinten, »Kann ich helfen?« »Das wäre nett«, kam die doch recht beißende Antwort von hinten. Okay, also irgendwie musste ich aus dem schon gar nicht mehr so langsam rollenden Auto raus. Nur wie? Nico hatte die Situation erkannt und trat auf die Bremse. »Do not push the brakes, nicht bremsen.« Ups, das kam energisch und hat der Polizistin wohl nicht gefallen. Schließlich schob sie doch von hinten, als die Bremsen das Auto ruckartig verlangsamten. Aber irgendwie schaffte ich es dann doch noch mehr oder weniger elegant aus der Beifahrertür zu fallen, eilte nach hinten und nun schoben wir zu zweit Nico samt Dodge auf die andere Seite des Highways. Unser Dankeschön hat die nette Polizistin nicht mehr gehört, sie war schon wieder auf die andere Seite geeilt und fuhr davon. Wir konnten nur noch winken und natürlich, klick, Foto machen. Nun standen wir auf der anderen Seite der 4 Fahrspuren, also wieder von vorne, Motorhaube auf, warten auf den Abschleppwagen und klick, Foto machen. Langsam entspannten wir ein wenig und uns kam in den Sinn, vielleicht doch einfach mal den Zündschlüssel zu drehen. Vielleicht hatte Nikos Wackeln an den Kontakten im Motorraum etwas bewirkt. Er drehte den Zündschlüssel und siehe da, alle Lichter gingen an, inklusive Warnblinkanlage und dann sprang auch der Motor an. Just in diesem Augenblick kam auch der Abschleppwagen. Schnell, klick, Foto machen. Etwas verdutzt schaute der Abschleppwagenfahrer nun auf den laufenden Motor und gab uns den naheliegenden Rat, vielleicht mal eine Werkstatt aufzusuchen, und dann fuhr er wieder davon. Das war auch der Punkt, dass wir beschlossen, den Seitenstreifen zu verlassen und den Ausflug auf die Florida Keys auf den nächsten Tag zu verschieben. Wir traten die Rückfahrt nach Fort Lauderdale an und waren beide so angespannt, dass wir kaum miteinander redeten. Bei jeder Bodenwelle oder Erschütterung zuckten wir zusammen. Immer mit dem Gedanken, gleich geht's wieder auf die Rettungsspur. Noch einmal mussten wir auf den Standstreifen ausweichen, da der Motor wieder ausging, aber im selben Augenblick sprang er dann direkt wieder an und wir fuhren weiter. In einer Werkstatt wurde der defekte Kontakt noch am selben Abend getauscht. Boah, nach dem ganzen Stress der letzten Stunden unter der heißen Sonne Floridas haben wir beschlossen, erstmal einen Kaffee trinken zu gehen. Wie wir dort so saßen und noch einmal alles Revue passieren ließen, fingen wir lauthals an zu lachen. Dieses Abenteuer ist noch einmal gut ausgegangen.